Herzlich willkommen beim Brandschutz-Podcast. Dein Podcast rund um das Thema vorbeugender Brandschutz. Profitiere von dem Wissen zahlreicher Experten aus dem Bereich Brandschutz und erhalte hier brandheiße und wertvolle Tipps aus der Praxis für die Praxis. Freu dich nun auf eine weitere spannende Folge und begrüße deinen Gastgeber Björn Küpper.
Ja, hallo, willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Brandschutz-Podcast. Heute habe ich eine ganz besondere Folge und zwar habe ich auch einen ganz spannenden Interviewgast. Ich habe den Stefan Wenzel heute in der Leitung. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Björn, vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen.
Ja, gerne. Stefan, jetzt weiß ich, hast du ja so ein Thema und das hat irgendwas sogar mit Normen zu tun. Die Norm, die 14.675. Ich weiß, das ist ein sehr, sehr trockenes Thema. Aber ich weiß auch, da ich dich schon lange genug kenne, dass du jemand bist, der dieses sehr eingestaubte Thema doch recht lebhaft weiterbringst oder auch den Mitmenschen uns allen nahe bringst. Und vielleicht erzählst du doch mal so vorab erstmal, wer ist der Stefan und was macht der Stefan so den ganzen Tag?
Genau, mein Name ist Wenzel, Stefan Wenzel. Ich habe eine Unternehmensberatung und die habe ich schon vor ein paar Jahren gegründet, nämlich vor über 20 Jahren. Und wir beschäftigen uns primär mit dem Thema DIN 14675 Zertifizierung. Und das ist unser Kernbusiness, alles, was dazugehört.
Ja, Stefan, spannendes Thema. Aber wer muss sich denn eigentlich nach dieser DIN 14675 zertifizieren lassen?
Das sind bei uns drei Schubladen. Einmal sind es die Planer, Ingenieurbüros, die Errichter, die das Ganze hinterher an die Wand schrauben und einen Wartungsvertrag machen wollen. Aber es gibt auch Betreiber von Brandmeldeanlagen. Also es geht immer darum, um bauaufsichtlich geforderte Brandmeldeanlagen. Kurz, da geht es so um diese Phase, DIN 14675, Planung, Projektierung, Montage, Inbetriebnahme bis zur Instandhaltung, also der Wartung.
Okay, also das betrifft auch den Betreiber einer Brandmeldeanlage. Du hast jetzt gesagt, das ist üblicherweise, meistens betrifft es die, wo wir auch eine Ausschaltung haben. Da kommen wir gleich auch nochmal zu, was es da so an Besonderheiten gibt, weil du hast ja auch was im Bereich der THBs, der technischen Anschlussbedingungen, Ausschaltbedingungen auch nochmal sehr speziell. Aber kannst du mir noch einmal kurz oder den Zuschauern erklären, was ist denn so ein Betreiber der Brandmeldeanlage? Bin ich das, wenn ich jetzt ein Objekt habe und habe eine Brandmeldeanlage, die aufgeschaltet ist zur Feuerwehr?
Genau, du bist es nicht. Sag mal, unsere Kernkunden, das sind schon Planer und Errichter, das sind bestimmt 99% aller Kunden. Ich sage immer so, wenn man operativ Brandmeldeanlagen selbst anfassen möchte, als Betreiber, das Stichwort Eigenwartung, das sind bei uns dann die Schubladen, ich sag mal Stadtwerke, Universitätskliniken, Verkehrsbetriebe, die sind also groß. Die haben eine eigene Abteilung, Instandhaltung, Instandsetzung. Das Thema mit dem Hausmeister, das ist abwegig, das wird nichts.
Okay, das kennen wir auch, ne? Das macht mal eben der Hausmeister mit und leider wissen wir auch, existiert das meistens, wenn überhaupt auf dem Papier, aber das ist nie eine gute Idee, ne? Also sei es jetzt auch da bei diesem Thema, genauso sei es bei den Brandschutzbeauftragten. Und wann wurde das denn eigentlich so festgelegt? Also ist das jetzt einfach so über Nacht entstanden oder gibt es da auch einen, ich sag mal so einen hierarchischen Hintergrund?
Da gibt es schon eine Historie, die ist schon ein bisschen länger, nämlich 2003. Da kam diese erste DIN 14675 raus. Es gibt noch eine von 1966, ja, also die ist mehr als Asbach. Da wurde reingeschrieben, Brandmeldeanlagen, das Thema, was sie erfüllen müssen und das Thema mit der Zertifizierung. Sprachalarmanlagen kam tatsächlich erst 2012 da hinein. Und mittlerweile ist die DIN 14675 auch aufgeteilt in Teil 1 und Teil 2. Teil 1 ist so, was eine Brandmeldeanlage machen muss und Teil 2 ist das Thema mit der Zertifizierung.
Für mich wirkt das jetzt auf jeden Fall, dass du da sehr tief in der Materie drin bist, Stefan. Aber woher kennst du dich so gut aus?
Damit bin ich so ein bisschen aufgewachsen, das stimmt. Als das rauskam, da habe ich immer so, ich wollte das Gras wachsen hören. Da schrieb ich den Normausschuss an und sagte, Mensch, ich habe gehört, ihr habt eine Sitzung. Und dann haben die mich mal eingeladen. Und so bin ich jetzt seit über 20 Jahren auch in diesem Normausschuss aktives Mitglied tätig, ja.
Also du kriegst das quasi aus erster Hand mit. Du kriegst mit, was vielleicht in Zukunft so an neuen Sachen auf uns zukommen. Das ist ja auch mal ein spannender Punkt, wenn wir gerade über das Thema Zertifizierung reden. Und dementsprechend wäre jetzt nochmal die Frage, wenn wir über Zertifizierung reden, Was brauche ich denn jetzt dafür? Du hast schon was erzählt, dass wir ja diese drei verschiedenen Säulen haben, für wen das ist quasi gilt. Aber was brauche ich denn jetzt, um so eine Zertifizierung zu machen?
Genau, es sind Planer, Errichter und diese Betreiber. Wenn ich es so aufteilen soll, dann sind das bei mir gerne, ich sage schon mal gerne, vier Bausteine. Zwei für die Firma und zwei für die Mitarbeiter im Unternehmen. So tue ich schon mal ganz gerne so zusammenfassen. Was bedeutet das? Es sind zwei Bausteine für das Unternehmen. Also der Führerschein ist diese DIN 14675 Zertifizierung. Da geht es um ein paar Normthemen, die wir einhalten müssen. Die zweite Zertifizierung ist das Thema mit der ISO 9001. Der dritte Baustein ist eine sogenannte verantwortliche Person in diesem Unternehmen. Und der vierte Baustein ist dann eine Herstellerschulung.
Okay, also das sind schon modulare Bausteine, so wie du es gerade gesagt hast. Ist das so ein bisschen ähnlich zur ISO 9001? Also da haben wir auch ein Managementsystem, also geht es in dieselbe Richtung?
Genau, die ISO 9000, die brauchen wir tatsächlich auch. Das ist eine Forderung in dieser DIN 14675, dass das Unternehmen zertifiziert sein muss.
Ja.
Unser Fokus ist natürlich immer nicht das Gesamtunternehmen. Das heißt, ja, viel Arbeit. Wir haben den Fokus auf diesen Kernbereich, wofür wir es eigentlich machen müssen. Ich sage mal salopp BMA, SAA oder einfach DIN 14675. Das reduziert Aufwand und Kosten.
Mhm. Gerade wenn es jetzt auch um Aufwand und Kosten geht, wie kann ich mir das denn so vorstellen bei euch? Wie organisiert ihr denn so eine Beratung?
Tatsächlich komme ich noch aus der Präsenzberatung. Ich weiß noch, früher bin ich mit meinem Audi durch Deutschland gefahren, habe die Termine wie der Perlenkette terminiert. Das fühlt sich jetzt schon langsam an wie Steinzeit. Wir machen alles online. Also bedeutet, die Kundenbetreuung durch mein Team, das machen wir mit Microsoft Teams und die Schulung alle per Zoom. Und das läuft wirklich gut, ja.
Okay. Und das heißt, die Beratung hast du so organisiert, du kannst es remote lösen, du musst jetzt nicht immer nur zum Kunden rausfahren. Wir wissen auch, dass das ja auch ein Kostenfaktor ist. Wir wissen selber, ne, wenn du on the road aktiv bist, du musst zum Kunden fahren, musst wahrscheinlich einen Tag vorher anreisen, Übernachtungskosten, bist für einen Vor-Ort-Termin drei Tage gefühlt unterwegs.
Ja.
Und du kannst es auch smart anbieten. Also das kommt nicht alles per Fax von dir, sondern du kannst sagen, wir machen ein Teams-Meeting, Wir tauschen uns da aus und dementsprechend kann man dann ja auch wieder das Ganze lukrativer darstellen, weil du jetzt für eine Beratung nicht drei Tage unterwegs sein musst.
Richtig, also der große Unterschied ist, ich oder meine Mitarbeiter, wir müssen uns den Kaffee jetzt selbst holen, aber das sind verdammte Reisezeit, Reisekosten, das ist vom Tisch, ja.
Okay, und jetzt hast du das böse Wort auch Prüfung angesprochen. Also vielleicht können wir einfach mal sagen, wie lange dauert so eine Prüfung und dann natürlich im Anschluss, wie ich mich darauf vorbereite.
Da reden wir über die verantwortliche Person, die sogenannte verantwortliche Person nach DIN 14675. Die gibt es zweimal für BMA und SAA. Ich bringe es mal gerne auf den Punkt, bei Brandmeldeanlagen ist es nämlich ein bisschen aufwendiger. Da sind es zwei Prüfungen, einmal Multiple Choice und einmal die Planungsprojektierungsaufgabe. Und bei SAA ist es nur Multiple Choice. Wie lange dauert so eine Prüfung? Jeder Teil 90 Minuten, also BMA zweimal 90 Minuten und SAA einmal 90 Minuten.
Okay, und jetzt kann ich einfach so sagen, jetzt mache ich einfach die Prüfung, weil ich glaube schon, dass es Sinn macht, dass ich mich da ein bisschen auch vorbereite, oder?
Ja, richtig. Dafür haben wir unsere Online-Schulung natürlich. Weil Brandmeldeanlagen, also der Knackpunkt ist ehrlich gesagt nicht das Multiple-Choice-Thema, sondern diese Planungsprojektierungsaufgaben, die es bei SAA ja nicht gibt. Und darauf bereiten wir unsere Kunden optimal vor, wenn er zuerst die sogenannte Grundlagenschulung besucht, in der wir die erste Planungsprojektierungsaufgabe trainieren. Das ist eine 2-Tage-Schulung. Und in der Woche darauf die 3-Tage-Schulung, in der wir wohl auch ein bisschen Multiple-Choice mal uns angucken. Aber in der machen wir zwei weitere Planungsprojektierungsaufgaben und dann hat man drei Aufgaben schon mal trainiert und ist da fit. In der Woche drauf ist dann diese Präsenzprüfung von der Zertifiziergesellschaft. SAA ist ja wirklich nicht einfacher, sondern es ist ja nur Multiple Choice. Das heißt, da haben wir eine 2-Tage-Schulung. Morgen starten wir mit ein bisschen PowerPoint, um SAA zu erklären, aber final, im Gegensatz zur BMA, gehen wir alle Prüfungsfragen durch. Will sagen, am zweiten Schulungstag hast du alle Prüfungsfragen gemeinsam miterarbeitet, nutzt du mal das Wochenende, in der Woche drauf ist die Prüfung und damit haben wir eine enorm hohe Bestehquote. Das ist wirklich spitze, ja.
Das hört sich sehr gut an. Und das bietest du auch online an? Also könnte ich das jetzt auch, ohne meinen Schreibtisch zu verlassen? Also Nachteil haben wir gerade gehört, ich muss mir den Kaffee selber holen. Aber der große Vorteil, ich muss nicht durch ganz Deutschland fahren. Das heißt, ich kann auch bequem von meinem Schreibtisch aus daran teilnehmen.
Ganz genau. Die Schulung machen wir alle per Zoom. Und ich sag mal, das übliche Smartphone und E-Mail besser mal auslassen, ja. Fokus auf die Schulung legen, da braucht man eine gewisse Eigendisziplin.
Ja.
Kamera einschalten, aber ja, die Schulungen sind 100% online.
Das ist schon mal sehr smart und natürlich ein in der heutigen Zeit ein Punkt, den man auf jeden Fall meiner Meinung nach nutzen sollte, dass man das so macht. Und ja gut, jetzt habe ich das verstanden. Und gibt es denn sonst noch vielleicht ein paar Tipps, die du uns mitgeben kannst, wie man sich auf so eine Prüfung vorbereiten kann? Weil ich glaube, da gibt es auch noch so das ein oder andere von dir.
Ja, genau. Dieses Thema, damit beginnt es meistens, verantwortliche Person. Da haben wir uns überlegt, was können wir machen? Es gibt viele Prüfungsfragen und wir sahen ja auch die Notwendigkeit der Prüflinge. Okay, da haben wir zuerst angefangen mit dem Online-Prüfungsfragen-Tool, dass man das trainieren kann. 70 Fragen in Realtime, 90 Minuten, ist bei den Multiple Choice kein Engpass. Und da habe ich ein Online-Prüfungsfragen-Tool programmieren lassen. Das war schon ein bisschen aufwendig. 70 Fragen. Und das Spezielle ist, ich sag mal, am Ende von den 70 Fragen lösen wir es auf. Und sorry, die Falschantworten, die kann man nochmal separat anfassen und nochmal separat trainieren, bis alles richtig ist. Und dann neue 70 Fragen. Wie oft kann man das machen? Das sage ich gerne, bis der Arzt kommt. Also ich sehe ja auch, den Zugriff vor der Prüfung ist immer riesig. Und das zweite Thema ist, ja, ich bin jetzt von dir eingeladen in den Podcast und beim Thema Podcast habe ich gestartet mit dem Prüfungsfragen-Podcast. Auch nochmal Brandmeldeanlagen, das ist echt ein Brett. Das sind nämlich 497 Fragen, SAA 438 Fragen. Und zu jeder Prüfungsfrage haben wir eine eigene Podcast-Folge auf den üblichen Podcast-Kanälen und auf YouTube erstellt. Selbe Antwort wie gerade. Ich sehe immer vor den Prüfungsfragen, vor den Prüfungen, da geht natürlich der Zugriff extrem nach oben.
Ja, klar.
Das kann man natürlich jetzt nicht immer bei längeren Autofahrten, Ausdauersportarten, da kann man sich damit schon mal beschäftigen, wenn man möchte.
Und ich bin ganz ehrlich, also wenn es jetzt wirklich um die Zertifizierung nach DIN 14675 geht, dann mache ich da jetzt mal kein Hehl raus. Dann kommt man meiner Meinung nach nicht an dich vorbei oder an dir vorbei. Nicht, weil du irgendwie jetzt da so ein Schneeballsystem entwickelt hast, sondern weil das Ganze auch nachhaltig ist, weil es darauf einzahlt, wirklich auch den Leuten die bestmögliche Unterstützung zu geben und dass sie nicht nur ein Zertifikat in der Hand haben, sondern was sie auch im Nachgang mit diesem Zertifikat was anfangen können. Deshalb riechst du ja auch, wie du es gesagt hast, ne? Also für jede Frage hast du quasi eine eigene Podcast-Sendung rausgebracht.
Das war echt Arbeit, ich weiß es noch. Da haben wir im ersten Jahr ja knapp 1000 Folgen produziert, ja. Also ja, das war Arbeit, das stimmt. Ja.
Das ist schon alleine, ne, der Wahnsinn. Also wenn ich das so sehe und da schon mal wirklich sehr, sehr gut. Und dementsprechend Podcast ist immer beliebt für das ganze Format, aber dann auch für die Leute, die es mehr per Video wollen, ne, oder noch ein bisschen visuell, dann auch noch auf YouTube. Jetzt habe ich aber auch schon mal mitgekriegt, weil ich dich ja auch auf Social Media verfolge, da hast du auch mal erzählt, dass ich irgendwas bei dieser Prüfung ändern kann und ich denke mal, wenn ich so an unser Land denke, dass die Prüfung in Zukunft nicht leichter wird, sondern da könnte wahrscheinlich was in die Richtung laufen, dass es vielleicht umfangreicher, schwieriger wird. Kannst du uns da vielleicht ein paar Tipps geben?
Genau. Der Hintergrund ist, sag ich mal, ein bisschen was mit Normen. Die Normen ändern sich gerade. Eine hat sich schon geändert, die 08334, das ist die sogenannte SAA-Norm. Die kam schon 2024 raus. Deswegen erwarte ich eigentlich bei SAA gefühlt jederzeit eine Änderung der Prüfung. Die 08331, die betrifft BMAW-SAA. Da gab es die Einspruchssitzung, da war ich. Die erwarte ich jetzt, ja, es hieß Mai, ich habe schon Juli gehört, aber 2026 kommt sie raus. Und dann werden die Prüfungsfragen geändert. Und nicht nur geändert, offensichtlich auch das Prüfverfahren. Und bei der Änderung vom Prüfverfahren, das wird dann, glaube ich, nicht lustig. Also so, wie man es aktuell machen, trainieren kann, ist dann, glaube ich, nicht mehr möglich. Nochmal ein Hinweis, ich glaube, ich habe es noch gar nicht erwähnt. Wenn man die prüfungsverantwortliche Person BMA wie SAA bestanden hat, Gültigkeit ein Leben lang, egal wann man es gemacht hat. Deswegen sage ich schon mal gerne, mein Megatipp, macht das besser zeitnah. Also alle Zuhörer, ihr wisst jetzt Bescheid, auch wenn man Sprachalarmanlage, also das größere Business ist immer Brandmelde, SAA ist das kleinere, macht beides. Gültigkeit, Nasenfaktor, ein Leben lang.
Also wenn es wirklich für dich, ne, also jetzt Zuhörer, interessant sein sollte, dieses ganze Thema, oder du nur ansatzweise denkst, in Zukunft vielleicht mit diesem Thema in Berührung zu kommen, dann würde ich jetzt mal einfach nüchtern einschätzen, dann mach das lieber gestern anstatt heute oder morgen, weil, ne, also das, was wir haben, ist jetzt systematisiert, auch durch deinen ganzen Vorbereitungsumfang, den du uns gerade mitgeteilt hast. Und was in Zukunft ist, wissen wir nicht. Und wie du sagst, leichter wird es auf jeden Fall nicht.
Das ist so. Ja, machen. Gültigkeit ein Leben lang. Also ist gerade mein unschlagbares Argument. Was man hat, hat man, ja. Also.
Ja, okay. Das habe ich verstanden. Und gibt es denn, ich sage jetzt mal, in dieser ganzen Thematik auch Hersteller, die du da empfehlen kannst oder die man am besten nimmt? Oder?
Genau, so zertifiziert sind der Hersteller gebunden. Da bin ich mal ganz neutral und ganz ehrlich. Also in der Regel, unser Interessent, unser Kunde bringt schon Hersteller mit. Und die Wahrheit ist, auf dem deutschen Markt, schlechte Hersteller gibt es gar nicht mehr. Es gibt große und kleine. Und oft ist es so eine Verbindung zu einem Vertriebsmitarbeiter beim Hersteller. Der Hersteller, den du dir ausgesucht hast, reicht da gerne. Den finde ich auch gut.
Mhm. Das bedeutet, dass diese Zertifizierung dann nachher in der Ausführung Hersteller eigentlich ist.
Ganz genau. Man kriegt keine Zertifizierung für alle Hersteller der Welt. Nein, das ist herstellergebunden. Das kann man natürlich ändern, ergänzen, erweitern lassen. Und das passiert auch. Also, und in dem Zertifikat wird das Herstellersystem, aber auch die verantwortliche Person eingetragen. Deswegen, gibt es da vielleicht so diesen ehrlichen Rat, man startet mit einer verantwortlichen Person, aber wenigstens lieber Firmeninhaber, mittelfristig eine zweite auszubilden. Das ist, glaube ich, selbst gelernt.
Gut, das macht auf jeden Fall Sinn. Also das ist eine Zertifizierung, eine Personenzertifizierung, dann, weil du sagst, ich kann eventuell, das macht Sinn, auch einen anderen Mitarbeiter auszubilden. Dann ist es immer eine herstellerbezogene Zertifizierung. Ich kann aber jetzt auch sagen, irgendwann, wenn ich bei Hersteller, ich sage jetzt mal, X unzufrieden bin und ich gehe zu Hersteller Y, dann kann ich das mitnehmen, übertragen. Ist das möglich?
Also in diesem Unternehmenszertifikat werden die Hersteller eingetragen.
Ja.
Wenn man sich Wartungsverträge, dann wechselt man meistens nicht, weil der Kunde ja nicht wechselt, der Betreiber.
Na.
Was dann passiert ist, es kommt ein zweites hinzu oder ein drittes. Aber man beginnt mit einem. Das ist der Klassiker, ja.
Okay, also nochmal zusammengefasst in der DIN 14675 Zertifizierung des Unternehmens, dann langt eine verantwortliche Person und ein Herstellersystem. Ist das richtig?
Ja, damit starten wir. Genauso starten wir, ja. Wenn du zwei hast, hast du zwei, gar keine Frage. Das einzige herstellerneutrale wäre eine Zertifizierung für einen Planer, für die Phaseplanung, weil das ist herstellerneutral. Macht aber ein Planer Planung, Projektierung. Projektierung ist schon herstellergebunden. Dann haben wir da schon Herstellerentwurf.
Okay. Und wie lang dauert denn dieses gesamte Projekt der Zertifizierung?
Da habe ich so eine Hausnummer. Ich sage mal einfach zur Orientierung, das dauert ein Vierteljahr. Ich habe jetzt 10 Mitarbeiter, die mich da unterstützen bei der Beratung, Betreuung, bei der gesamten Schulungsorganisation. Wir sind da kein Engpass, also wirklich nicht. Wenn ein Kunde meistens ein Projekt am Horizont sieht, Vollgas geben, dann kriegen wir das flott hin. Vierteljahr ist eine Hausnummer.
Und wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen, und wann lohnt sich das Ganze denn genau? Also an wen ist es gerichtet und wann sollte ich mich mit dem Thema auseinandersetzen?
Also Planer, Ingenieurbüros, wenn du Brandmeldeanlagen, Sprachalarmanlagen, Ausschreibung erstellst, dann bist du dabei. Für einen Errichter ist die Frage, ob sich das lohnt, meistens sofort geklärt. Ganz klar. Er hat einen Auftrag für die Errichtung einer Brandmeldeanlage. Klar, damit, sage ich mal einfach, zumindest eine schwarze Null. Aber er weiß ganz schnell, er fängt an, Wartungsverträge, also genau genommen heißt es Instandhaltungsverträge, zu sammeln. Und dann wird viermal im Jahr eine Rechnung geschrieben für die Inspektion. Da wird also Geld verdient. Die dritte Schublade war ja der Betreiber. Also wenn der diese Eigenwartung operativ umsetzen kann durch eigene Mitarbeiter, dann ist das auch schnell geklärt. Auch eine mögliche Option für ihn, ja. Machen wir weniger, ist die Wahrheit, ja.
Jetzt mal eine Frage unter uns, weil wir sind ja hier in ganz kleinen Rahmen, uns hört ja keiner zu. Gibt es denn jemanden, der das überwacht? Weil wir wissen ja, ich kann jetzt sagen, jetzt ist es ja eine DIN-Norm und gibt es so eine Art Polizei, in Anführungsstrichen, die mir da auf die Finger schaut?
Ja, gute Frage. Also gute Planer fordern das erstmal vom Errichter. Aber so eine Art Polizei, das gibt's nicht. Jetzt mache ich hier keine Rechtsberatung, aber so, wenn da mal was schief läuft und ich sag mal etwas, ja, du hast einen Schadensfall. Ja, was sagt wohl die Versicherung? Ohne Zertifizierung? Ich glaube, da sagt die, das ist eher grob fahrlässig, weil, sorry, seit 2003, ja, also das ist jetzt schon ein paar Jahre am Start, ein paar Jahrzehnte. Und das sage ich auch gerne, wenn mich schon mal so jemand fragt, Polizei geht's nicht, hast recht, aber man fährt bestimmt auch nicht ohne Führerschein Auto. Also das kann ich mir gerade auch nicht vorstellen.
Nee, also gerade wenn es um Führerschein geht, ich weiß es, weil mein Sohn gerade angemeldet wurde, also es macht schon Sinn, wenn du irgendwann mal meinst, ein Auto fahren zu wollen, den Führerschein machen. Ich meine, es kontrolliert keiner, ne, ob ich jetzt jeden Morgen einen gültigen Führerschein habe. Ich muss da nicht irgendwie meine Führerscheinkarte durchs Auto ziehen und dann springt der erst an. Also klar, du kannst auch 40 Jahre ohne Führerschein fahren. A, darf nichts passieren und B, darfst du niemals in irgendeine Kontrolle geraten. Ne? Und ich weiß, dass du es genauso siehst. Wir stehen ja trotzdem auf der Seite der Fraktion auch des ehrlichen Brandschutzes, so nenne ich es mal, und sagen, pass auf, wir sind immer Freunde der Langfristigkeit und du, so wie wir, klären auch unsere Kunden auf und sagen, okay, das könnt ihr alles machen, ist eure Entscheidung, aber wenn ihr es vernünftig machen wollt, wir erklären euch, auf was ihr da achten müsst und das sind so die Rahmenbedingungen und dann ganz klar bin ich völlig auf deiner Seite, dass es schon Sinn macht, nicht nur zu sagen, ja, wer kontrolliert mich denn mal heimlich, ne, sondern wie kann ich das Ganze vernünftig aufbauen. Ich weiß, dass du ja auch eine Website hast und dass du auch eine Datenbank hast mit zertifizierten Firmen. Wofür ist das denn?
In den Anfängen, ich weiß es noch, früher Audit gemacht, DIN 14675, Kunde kriegt Zertifikat. Da kam die Frage, Herr Wenzel, wo kann ich das nachgucken? Also wo kann ich gefunden werden? Ich wurde so oft berechtigterweise gefragt, weil man stand dann auf der Datenbank der Zertifiziergesellschaft. Ja, es gibt 10 Zertifiziergesellschaften, also 10 verschiedene Datenbanken. Da dachte ich, ja, ich glaube, das ist eine Idee. Da habe ich das damals alles ausgelesen. Das ging früher noch ein bisschen besser als heute. Und so habe ich die Datenbank erstellt. Heute kannst du da wunderbar suchen. Wahrscheinlich sucht man erstmal sich selbst. Als Planer macht man vielleicht eine Umkreissuche, um Errichter bei seinem zukünftigen, ja, wo man gerade am Plan ist, zu suchen, dass man Errichter anschreiben kann für die Ausschreibung. Aber die dritte Schublade, Errichter könnten auch alle Planer im Umkreis ihrer Firmierung, also Umkreissuche, wunderbar alle mal anschreiben und sagen, Mensch, wir sind zertifizierte Errichter, neu im Business, dass man angeschrieben wird von den Planern. Ich sehe auch, ja, das ist jetzt nicht neuer Markt, das passiert nicht so viel, da, aber ja, die Datenbank wird sehr rege genutzt, doch wahr.
Okay, das ist sehr, sehr interessant und macht natürlich auch Sinn, gerade wenn du mit der Thematik startest, ne, dann hast du ja da schon mal einen Zutritt zum Markt. Und da auch nochmal der Tipp, also die Prüfung alleine oder Zertifizierung alleine bringt ja auch nichts. Du musst schon ein bisschen proaktiv auch auf andere Menschen zugehen, weil das Glück fällt nicht vom Himmel, das ist überall so. Ne? Aber wo wir dann so nochmal ein bisschen bei Datenbanken sind, darauf bin ich eigentlich immer so oft dich aufmerksam geworden, Stefan. Es geht um die sogenannten THBs oder mittlerweile ABs. Und Vielleicht erklärst du uns einmal ganz kurz, was die technischen Anschlussbedingungen, auch Ausschaltbedingungen, wie sie manchmal genannt werden, sind und was da deine Datenbank auch zu bieten hat.
Gerne, sehr gerne. Also das fing auch in diesen Audits an und dann hatte ich gewisse THBs, wo man halt so in gewissen, ja, von den Großstädten, die habe ich auf meinem Laptop damals gesammelt. Und dann fing das ganz, ganz klein und fein an. Ich sag mal mit 50 auf meinem Rechner und dann dachte ich, ja gut, die könnte ich auch veröffentlichen, weil das wurde immer gefragt. Wo ist denn die? Dann schickte ich die per E-Mail hin und her auf der Homepage. 50 untereinander, wunderbar. Das ist 100 Bürden, das hatte ich schon geahnt, muss ich gestehen. Also das sagt mir mein Gefühl. Ich will schon mal anteasern, es sind jetzt über 570. Deswegen haben wir das ein bisschen auf.
570?
Ehrlich war, ja. Also ist schon brutal, ja. Also, ja, 570 technische Anschlussbedingungen für Brandmeldeanlagen aus ganz Deutschland. Die Großstädte, die sagen, bitte haltet die Normen ein, aber bei mir, die Laufkarte so, dass so, da gibt es so eigene Regelwerke. Und das ist schon mal städteweise, länderweise, also landkreisweise schon mal unterschiedlich. Und so haben wir das dann ausgebaut. Früher habe ich die gesucht, ja, mittlerweile ist es umgekehrt, mir werden sie zugeschickt, um es zu aktualisieren. Und du hast gerade gesagt, es hieß früher THB, das ist auch noch meine Sprachweise. Dieses Technische möchte man raushaben aus dieser THB, weil in Normen ist ja das meiste oder alles geregelt. Deswegen heißen die THBs mittlerweile gerne nur noch ABs, also nicht Anrufbeantworter oder Auftragsbestätigung, sondern das sollen Anschlussbedingungen für Brandmeldeanlagen sein. Ja, die THB-Sammlung ist schon riesig geworden. Wahrhaftig, ja. Also, aber die 600, ich glaube, das wird...
Meinst du, die kriegen wir noch, oder?
Wir wachsen super langsam, ja. Also super, super langsam. Aber da werden wir schauen.
Ja, also ich meine, ich finde es generell schon verrückt. Alle zitieren quasi die Norm und sagen, ne, das soll die normative Grundlage sein. Aber wir haben jetzt schon wirklich fast, also diese 570 verschiedene Varianten. Das soll natürlich auch von ganz vielen, Leute, die die Feuerwehr Laufkarten zeichnen oder Feuerwehrpläne zeichnen, dass sie sagen, naja, okay, aber in Stadt X wollen wir so machen und in Stadt Y wollen wir so machen, ne? Und dann müssen wir es so machen. Und das ist manchmal immer sehr, sehr verrückt und deshalb alleine dafür schon, ne, die Folge, also wenn du da mal Fragen hast, alleine, ne, mit diesen THBs, denke ich, ist es schon Gold wert. Stefan, ich glaube, dieses Thema Zertifizierung zur DIN 14675 haben wir ganz gut dargestellt. Aber ich weiß, dass du auch noch ein bisschen mehr kannst, außer Zertifizierung und Vorbereitung für die Zertifizierung für Brandmeldeanlagen. Was hast du denn noch so im Petto bei dir?
Ja, insgesamt sind da noch ein paar Schulungen sicherlich auf der Homepage zu dem Gesamtthema. Aber woran ich auch Leidenschaft bekommen habe, ist natürlich auch ein Podcast. Ja, also, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ich weiß noch, so warst auch du einer meiner ersten Interviewgäste. Und da war ich noch, Björn, die Wahrheit war, ich war nervöser als du. Ja, da hattest du mir schon ein bisschen voraus und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und da wusste ich, bei dem Thema gebe ich auch weiter Vollgas. Mein Podcast heißt Brandschutz to go. Geht meistens um so Sachen rund um Zertifizierung, sage ich mal salopp, ja. Mit den Themen links und rechts, die da irgendwie dazu passen.
Ja, und das ist ein wichtiger Punkt, den wir vielleicht auch nochmal so einmal ganz kurz zum Schluss aufgreifen können. Ich behaupte mal, auch dein Start war nicht perfekt in vielen Bereichen, ne? Auch im Bereich Social Media, aber was sich in kurzer Zeit innerhalb der letzten Monate oder kurzweiligen Jahre da entwickelt hat, ist ja schon ein Zeichen. Ich glaube, das kann man auch nochmal so als Resümee mitnehmen, wenn du einfach dranbleibst an eine Thematik und einfach sagst, okay, ich beiß jetzt mal in den Tisch die nächsten Monate, weil wir wissen auch, nur weil wir jetzt so eine Podcast-Folge aufnehmen, dann fliegt jetzt nicht morgen das Auftragsbuch auseinander, sondern auch da hast du ganz viele Stunden, ne, mit Social Media verbracht, ne, hast ganz viel Content erstellt und das ist super, wenn man das jetzt auch sieht. Ich glaube, auf LinkedIn hast du auch eine riesen Follower-Schar, die mittlerweile dir folgen, ne, in diesem Bereich und das ist schon auch beachtlich, was du da aufgebaut hast. Und ich würde sagen, wenn jemand von euch irgendwas an Fragen hat, was in diese Richtung geht, dann klar, könnt ihr euch gerne an mich wenden, aber ich würde auch sofort weiterleiten, weil da habt ihr den Experten, der euch garantiert zu dieser Thematik Auskunft geben kann. Und ja, Stefan, deshalb bist du für mich immer noch der Guru, der Papst im Bereich der DIN 14675. Und ich danke dir auf jeden Fall vielmals, dass du dein Wissen mit uns hier geteilt hast.
Jörn, vielen Dank für die Einladung. Hat mir riesig Spaß gemacht.
Alles klar, Stefan. Dann würde ich sagen, getreu nach dem Motto immer, ne? Also bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, lasst nichts anbrennen und passt auf euch auch. Ciao!
Das war es auch schon wieder für heute beim Brandschutz-Podcast. Wenn dir diese Show gefällt, dann abonniere uns doch einfach, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Und sag ruhig allen anderen Bescheid, die auch noch von diesem brandheißen Wissen profitieren könnten. Bis bald!